Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Prima Klima mit Corona. So klang Indien im totalen Lockdown vor knapp 2 Monaten vom Balkon unserer Korrespondentin in Neu-Delhi aus.
Die Vögel in Neu-Delhi erwachen früh am Morgen. Papageien, Hornvögel, Wiedehopfe sitzen auf Ästen mit knallgrünen Blättern. Schwarzmilane kreisen in der warmen Brise. In der Hauptstadt von Indien klingt es seit Wochen wie in einem Vogelkäfig. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt die Menschen gefangen sind. In Indien gilt eine absolute Ausgangssperre. Seit fast 6 Wochen steht fast alles still, was mit den Menschen hier zu tun hat. Autos, Fabriken, Baustellen.
Und heute? Basta mit der Naturidylle. Die Menschen übertönen wieder die Vögel, denn die Ausgangssperre wurde Anfang Juni in Teilen wieder aufgehoben. Geschäfte, Restaurants, Tempel, Moscheen sind wieder geöffnet. Die Abteilung Social Distancing ist ab sofort wieder geschlossen. Das Ergebnis? Die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle ist sprunghaft auf inzwischen über 400.000 Infizierte in die Höhe geschnellt. Die mögliche Corona-Katastrophe in einem Land mit einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen, heute unser Thema. Genauso wie die nicht minder schwierige Corona-Lage in Afghanistan. Doch zunächst meldet sich Silke Dietrich aus dem aktuellen Corona-Hotspot Neu-Delhi.
Ein nackter Mann liegt tot unter seinem Krankenbett. Daneben liegen andere Patienten, die sich mit Corona angesteckt haben. Einer von ihnen hat das Video in einem öffentlichen Krankenhaus in Neu-Delhi aufgenommen und es an indische TV-Stationen geschickt. Der Boden der Klinik ist voll mit dreckigen Papiertüchern. Im Badezimmer liegen unzählige leere Plastikflaschen. Es gibt kein fließendes Wasser hier.
Unser Zimmer wurde seit mehr als einer Woche nicht mehr sauber gemacht.
Erzählt ein Patient in dem Video. Auch Ärzte oder Krankenschwestern würden sich kaum noch blicken lassen. Das Video hat einen Skandal ausgelöst. Der Innenminister von Indien hat nun angeordnet, in allen staatlichen Kliniken Sicherheitskameras zu installieren, damit sich solche Missstände nicht wiederholen. Seit mehr als 2 Wochen gibt es in Indien keine Ausgangssperre mehr. Wochenlang standen mehr als 1 Milliarde Inderinnen und Inder unter Hausarrest. Dennoch hat sich die Zahl der Infizierten erhöht. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen die Ausgangssperre gelockert wird, wenn die Kurve abflacht, hat die indische Regierung ihr Land wieder geöffnet, als die Kurve auf dem Peak war. 250.000 gemeldete Fälle. Das war am 8. Juni. Seitdem hat sich die Zahl der Infektionen fast verdoppelt im Land. Alleine in der Hauptstadt Neu-Delhi würden in den nächsten Wochen und Monaten wohl mindestens 100.000 zusätzliche Krankenhausbetten benötigt, um ausreichend Patienten versorgen zu können, sagen die Behörden. Dafür wurden nun Zugabteile umfunktioniert. 500 stehen in einem der Bahnhöfe von Neu-Delhi, das macht 8.000 Pritschen. Plastikplanen, festgeklebt mit rissigem Klebeband, sind über die rostigen Außenseiten der Waggons gespannt. Deepak Kumar, der Sprecher der Bahn in Nordindien, erklärt einem indischen Fernsehsender die Inneneinrichtung der neuen Corona-Station.
In jedem Abteil befinden sich 2 Toiletten, 2 Mülleimer und 3 Sauerstoffflaschen. Hier sollen nur Menschen hin, die milde Symptome aufweisen.
Hastig ist in der letzten Woche auch eine Veranstaltungshalle zu einer Covid-Aufnahmestation umfunktioniert worden. 10.000 Patienten können hier ein Bett bekommen. Doch dafür wären wohl 100 Ärzte nötig und noch mehr Pflegepersonal. Wo die alle herkommen sollen, weiß derzeit kein Mensch. Schon in allen anderen Kliniken in den Megametropolen arbeitet das Personal am Anschlag. Wenn die Menschen überhaupt noch zur Arbeit gehen, sagt Rince Joseph. Er ist Krankenpfleger und in der Gewerkschaft des Pflegepersonals.
The hospital, for example, is a 500 members of the healthcare providers.
In meinem Krankenhaus ist es so, dass von 500 Pflegern mehr als ein Viertel selbst infiziert ist. Und in den kommenden Tagen wird diese Zahl noch steigen. Das wird ein Riesenproblem, denn jeder, der positiv getestet wird, muss mindestens 21 Tage in Quarantäne und fällt so lange aus.
For 21 days we are missing a health worker.
Immer mehr Menschen verlassen das Land, wenn sie es denn können. Rund 5.000 Deutsche leben in Indien. Die Aufbruchsstimmung wächst zunehmend. Erik Illich sitzt schon auf gepackten Koffern. Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern geht es jetzt zurück nach Deutschland, erzählt er im Skype-Interview.
Durch die Information des deutschen Botschaftsarztes, dass eine gesundheitliche Notversorgung in Indien, speziell in Delhi, nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil alle Krankenhausbetten voll sind. Und auch wenn man nicht Corona hat, sondern einen anderen medizinischen Notfall, wenn man da nicht versorgt werden kann, ist es natürlich keine Option mehr für uns, hier zu bleiben.
Seit 7 Jahren ist Erik Illig der Geschäftsführer von Wilhelm Textil in Indien. Seine jüngste Tochter ist hier geboren. Noch weiß die Familie nicht, wann sie wieder zurückkehren kann. Jetzt in der Corona-Krise verlieren Visa ihre Gültigkeit, sobald man das Land verlässt, und derzeit werden keine neuen Visa für Indien ausgestellt. Aber die Nachrichten in den indischen Fernsehsendern haben die Familie zu sehr belastet.
Zum Teil sind es dramatische Lagen, die einem schon nahe gehen, wenn man sieht, dass da sich die Leichen stapeln und Leute rumfahren und entnervt nach Krankenhausbetten suchen. Das ist dann schon extrem.
Mehr als 7 Wochen haben die beiden Töchter von Erik Illig die Wohnung nicht verlassen dürfen während der Ausgangssperre. Lebensmittel wurden an die Tür geliefert. Ein Leben wie in einem Luxusgefängnis, sagt der Geschäftsführer. Auch wenn das Leben in Deutschland für seine Familie nun sehr viel entspannter wird als hier in Indien, macht sich seine 9-jährige Tochter große Sorgen vor der Abreise.
Es geht so weit, dass sie Angst hat zu fliegen. Sie sagt, Papa, was passiert denn, wenn ich mal auf die Toilette muss? Muss ich mir da jetzt eine Flasche mitnehmen oder eine Windel von der kleinen Schwester? Falls ich auf die Toilette muss, da möchte ich nicht hingehen.
Viele Freundinnen der Töchter sind schon vor Wochen ausgereist, mit Evakuierungsflügen der deutschen Botschaft. Jetzt ist auch Familie Illig froh, rauszugehen.
Wir waren am Anfang relativ unsicher, ob das die richtige Entscheidung war. Auch wegen dem Unternehmen fiel es mir ein bisschen schwer zu sagen, ich bin hier schließlich der Captain und der sollte eigentlich als Letzter das Schiff verlassen. Auf der anderen Seite arbeitet die Verwaltung bei uns stabil, seit Anfang des Lockdowns im Homeoffice, sodass die Entscheidung nicht ganz so schwierig gefallen ist. Und ich muss sagen, jeden Tag, wo die Reise näher kam und sich die Lage verschlechtert hat, und dann jetzt Mitte letzter Woche noch das Schreiben der Botschaft. Also wir sind immer froh, dass die Entscheidung so gefallen ist.
Inderinnen und Inder haben die Wahlmöglichkeit nicht. Sie müssen im Land bleiben. Schätzungen reichen von insgesamt 15 bis zu 30 Millionen Menschen, die seit März 2020 auf der Flucht zurück aus den Metropolen in die ländlichen Regionen waren. Von heute auf morgen hatten sie keinen Job und somit auch nichts mehr zu essen. Die Tagelöhner in Indien leben von der Hand in den Mund. Die Karawane des Elends, so haben die indischen Medien getitelt. Mit einem Bündel über der Schulter haben sich die Menschen zu Fuß aufgemacht, weil während der Ausgangssperre weder Züge noch Busse gefahren sind. Mindestens 200 Menschen sind auf ihren Märschen gestorben. Sie wurden auf den Highways überfahren, sind in Lastwagen erstickt oder waren einfach zu erschöpft, weil sie tagelang bei 45 Grad durch die Hitze laufen mussten. Ein tragisches Video hat tagelang die indische Nation bewegt. Darauf ist ein kleiner Junge zu sehen, etwa 2 Jahre alt, der mit einer Decke spielt. Darunter liegt seine Mutter, die er wecken will. Sie aber liegt reglos auf dem Boden. Sie hat die Reise nicht überlebt. Für einige Menschen, die es bis in ihre Dörfer geschafft haben, ist aber auch die Rückkehr zum Albtraum geworden. Om Prakash hatte vor der Corona-Krise in einer Fabrik gearbeitet, die dann schließen musste, wie fast alle Fabriken im Land. Nach tagelanger Reise ist er endlich in seinem Heimatdorf Santoshpura in Nordindien angekommen und wurde gleich krank. Nach einigen Tagen das Testergebnis, Corona positiv. 3 seiner Söhne hat er angesteckt. Das Dorf ist in Panik geraten. Die Familie wurde zu Hause eingesperrt. Große Plakate warnten vor Kontakt mit Om Prakash.
Am Anfang waren die Leute in meinem Dorf noch ganz nett, als wir zurückgekommen sind. Aber als klar war, ich bin positiv, wurde es schlimm. Die Dorfbewohner haben uns ganz schrecklich behandelt. Es ist wie ein Stigma.
Santoshpura hat 750 Einwohner. Die nächste Stadt ist 2 Stunden entfernt. Die Menschen hatten sich sicher gefühlt vor Corona. Dann kamen die Wanderarbeiter zurück ins Dorf. Sie kennen sich seit der Kindheit. Doch jetzt wäre es ihnen am liebsten, wenn die Tagelöhner schnell wieder verschwinden würden, sagt Tota Ram.
Wir haben Angst. Wir wissen von mindestens einem, der das Virus ins Dorf geschleppt hat. Das überträgt sich doch durch die Luft. Am Ende wird das ganze Dorf infiziert sein.
Beim Besuch der Krankenstation wird klar, warum die Menschen so viel Angst haben, krank zu werden. Verdreckte Betten, Die wenigen Medikamente liegen angebrochen in Pappschachteln. Standardausrüstung auf dem Land in Indien. Corona-Patienten sollten sich am besten in die Stadt durchschlagen, sagt Irshad Ansari, der Arzt für die Dorfbewohner in der Region. Das Sauerstoffgerät, das weit hinten in der Ecke steht, sei hier ewig nicht mehr benutzt worden.
Wenn ich von einem Corona-Fall erfahre, kann ich im Prinzip nur mit dem Fieberthermometer hingehen, mit dem Patienten reden und ihm die Temperatur messen. Viel mehr kann ich hier nicht machen.
Om Prakash hat die Krankheit mittlerweile auskuriert. Seit ein paar Tagen erlaubt ihm die Dorfgemeinschaft wieder, aus dem Haus zu gehen. Doch mit ihm reden will immer noch keiner.
Sie denken, einmal Corona, immer Corona. Also schneiden Sie mich weiterhin.
Nicht nur auf dem Land, auch in den Städten haben die armen Menschen mit dem Stigma Corona ein großes Problem. Das zeigt sich vor allem bei den Hausangestellten, die hier oft Servants heißen, also Diener oder Dienerin. Für die meisten Menschen ist das in Deutschland wohl kaum vorstellbar, aber fast jede indische Mittelklassefamilie hat mindestens drei Hausangestellte. Die eine kocht, die andere spült und noch einer räumt auf. Diese Hausangestellten, meistens sehr arme Frauen, haben in der Regel auch mehrere Arbeitgeber, die sie mit Sir oder Madam ansprechen. Während der Ausgangssperre konnten sie nicht zum Kochen vorbeikommen, weil alle Stadtviertel abgeriegelt waren. Trotzdem hätten die Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen sollen. Laut einer Studie aber haben mehr als 85% das nicht getan. Obwohl die Ausgangssperre im Land seit mehr als zwei Wochen so gut wie aufgehoben ist, lassen viele Familien die Putzfrauen und Köchinnen noch immer nicht zurück an die Arbeit. Sie haben Angst vor ihnen, weil diese Frauen in armen Verhältnissen wohnen und oftmals die Toiletten mit ihren Nachbarn teilen müssen. Ashok Kashyap hat Glück, einer ihrer Arbeitgeber lässt sie wieder ins Haus.
Ich sehe sie allerdings fast gar nicht mehr. Ich putze und verlasse dann sofort das Haus. Sie haben Angst vor uns, weil wir in Busse steigen und in kleinen Wohnungen leben.
Wenn die Frauen wieder in Häuser gehen, dürfen sie zum Beispiel die Fahrstühle nicht mehr benutzen und laufen 7 Stockwerke zu Fuß. Wenn sie die Viertel ihrer Madams oder Sirs betreten, wird nur bei ihnen Fieber gemessen, nicht bei den Anwohnern. Eine Werbung im Internet hat das Stigma der Corona-Krise gut auf den Punkt gebracht. Ein Foto mit Händen, die Teig kneten, und darüber steht geschrieben:
Erlauben Sie Ihre Hausangestellten, den Teig mit bloßen Händen zu kneten? Diese Hände könnten infiziert sein.
Dann kommt das nächste Foto mit zwei reichen, lachenden Frauen neben einer Küchenmaschine.
Gehen Sie bei Ihrer Gesundheit keine Kompromisse ein. Bringen Sie die Küchenmaschine von Kent mit zu Ihnen nach Hause.
Immerhin musste die Werbung nach zahlreichen Protesten wieder aus dem Netz genommen werden. Das Stigma aber bleibt. Gerade in den indischen Städten erinnert die Ausgrenzung der Hausangestellten an schlimme alte Zeiten, die oft in den Dörfern noch Realität sind. Dort dürfen Menschen, die der Kaste der Dalits angehören, die früher die Unberührbaren genannt wurden, nicht das Wasser aus dem gleichen Brunnen trinken, die Häuser der Menschen in höheren Kasten nicht betreten. Diese Menschen dürfen nur die Drecksarbeit machen, Latrinen reinigen und Müll entsorgen. Nun gibt es also wieder unzählige Unberührbare in den indischen Städten, die das Stigma Corona tragen, ohne dass überhaupt jemand weiß, ob diese Menschen infiziert sind. Aber es gibt auch gute Beispiele in Indien, die Hoffnung machen. Der größte Slum zum Beispiel liegt in der Finanzmetropole Mumbai. Hier leben fast 1 Million Menschen auf einer Fläche, die so groß ist wie der Tiergarten in Berlin. Alle hatten davor gewarnt, dass dieser Ort eine tickende Zeitbombe werden könnte, wenn Corona ausbricht. Zu viele Menschen auf zu wenig Raum, offene, bestialisch stinkende Abwasserrinnen, Müllberge, soweit das Auge reicht. Zu viel Armut und Hunger. Hunderte teilen sich die gleichen öffentlichen Klos. Soziale Distanz sei hier ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Kiran Digawakka von der Stadtregierung in Mumbai, der sich um die Organisation in Dharavi kümmert. Sein Erfolgsrezept: agieren statt reagieren.
Initially there were few hiccups, but later on what has happened?
Anfangs lief es ziemlich holprig, aber dann haben wir die Quarantänestationen optimal ausgestattet. Die Menschen haben 3-mal am Tag etwas zu essen bekommen. Es war sauber. Wir haben Ärzte engagiert, die den Menschen Medikamente gegeben haben.
Then symptomatic treatment was given in the quarantine center.
Die Wachstumsrate der Ansteckung liegt heute in Dharavi bei gerade einmal 1%. Die lokalen Ärzte gehen von Tür zu Tür. Sie messen bei mehr als 700.000 Menschen die Temperatur und den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Menschen im Slum vertrauen ihren Hausärzten. Diese Ärzte klären die Menschen persönlich darüber auf, was sie zu beachten haben. Statt arme Menschen zu stigmatisieren, sind die Behörden in Dharavi auf sie zugegangen und haben sich gekümmert.
Stigma und Verzweiflung, steigende Zahl von Corona-Fällen in Indien, Silke Dietrich berichtete. Auch die Corona-Lage in Afghanistan ist durchaus dramatisch, wenn auch nicht vergleichbar mit den Zahlen in Indien. Aber Bernd Musch-Borowska, unser Südasien-Korrespondent, das afghanische Gesundheitswesen steht noch viel schlechter da, oder?
Ja, das ist natürlich das ganz große Problem in Afghanistan. Nach jahrzehntelangem Krieg und Terror ist das Gesundheitswesen ohnehin in einem desolaten Zustand. Die Krankenhäuser sind schlecht ausgestattet. Es gibt zwar auch in Kabul und auch in anderen Städten eine ganze Reihe von Kliniken, die von internationalen Hilfsorganisationen geleitet werden. Die stehen in der Regel besser da, sind aber auch ständig Ziel von Terroranschlägen, wie vor wenigen Wochen der Angriff auf eine Geburtsstation eines Krankenhauses von Ärzte ohne Grenzen. Die haben diese Klinik daraufhin geschlossen und ihre Aktivitäten in Kabul vorerst eingestellt. Das kann man sich vorstellen. Also die Hilfsorganisationen, die alle auch viele kleine Kliniken betreiben und den Menschen helfen, ob mit Corona oder anderen Krankheiten, die sind ständig Ziel von Terroranschlägen, ob von den Taliban oder dem Islamischen Staat oder anderen Gruppen. Und auf diese Weise lässt sich natürlich kein Gesundheitswesen aufbauen, das einer solchen Herausforderung wie der Corona-Pandemie auch nur halbwegs gewachsen ist.
Schlecht ausgestattete Krankenhäuser, sagen Sie. Gibt es denn überhaupt genug Covid-19-Tests und Beatmungsgeräte für Schwerkranke?
Auch das ist natürlich ein ganz großes Problem, denn solche Beatmungsgeräte zum Beispiel sind teuer. Und vor einigen Monaten machte eine Gruppe Forscherinnen Furore international, die also billige Beatmungsgeräte entwickelt haben. Eine ganze Reihe von jungen Frauen, Stipendiatinnen eines Programms zur Förderung von Hochbegabten, die haben also alte Teile oder neue Teile, die sonst bei der Autoherstellung verwendet werden und sonst in anderen Bereichen, zusammengebaut und daraus Beatmungsgeräte entwickelt, die sehr, sehr viel billiger sind als die sonst üblichen Beatmungsgeräte. Aber dann haben sie keine Zulassung bekommen. Da kommt dann nämlich ein Punkt hinein, auch in diesen Bereich Corona, Korruption in Afghanistan. Da gibt es natürlich immer Menschen bei der Anschaffung von Beatmungsgeräten oder anderen Hilfsgütern, die Geld in die eigene Tasche abzweigen, Gelder, die in andere Bereiche geleitet werden. Wenn es beispielsweise um Covid-19-Tests geht, da haben Hilfsorganisationen schon beklagt, dass die Zahlen, die bekannt gegeben werden, nicht übereinstimmen mit den wirklichen Zahlen. Also wenn die Regierung sagt, wir haben 10.000 Corona-Tests durchgeführt, aber die Hilfsorganisationen sagen, nach unserer Einschätzung waren das nur 1.000, dann sind möglicherweise die Gelder für andere Covid-19-Tests oder die Tests selbst irgendwo in anderen Taschen verschwunden. Das ist ein weit verbreitetes Problem. Die Vereinten Nationen haben erst vor wenigen Tagen nochmal auf die große Korruption in Afghanistan und die Schwierigkeiten, diese Korruption zu bekämpfen, hingewiesen.
Und spielt dieses Thema Korruption auch bei der Versorgung mit sowas Essentiellem wie Masken eine Rolle?
Selbstverständlich, auch die müssen alle gekauft werden. Viele Menschen tragen keine Masken, sie tragen ein einfaches Tuch vor dem Gesicht. Ob das wirklich so gut schützt und hilft, es ist natürlich besser als gar nichts. Aber die Wirklichkeit auf den Straßen in Kabul und anderen Städten zeigt eben, dass viele Menschen eben doch keine Maske tragen oder doch im dichten Gedränge auf die Märkte gehen, sich dort versorgen und Abstandsregeln eben nicht einhalten.
Sie erwähnten, dass den aktuellen Corona-Zahlen für Afghanistan nicht unbedingt zu trauen ist, ob bei den Tests oder den Ergebnissen. Aber wie ist denn die Statistik derzeit für Afghanistan, die Corona-Statistik?
Nun, offiziell lautet die jüngst bekannt gegebene Zahl 28.833. Also sagen wir knapp 30.000 Corona-Fälle in diesem Land. 580 Menschen sind, so die offizielle Statistik, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Dunkelziffer dürfte in beiden Fällen deutlich höher sein.
Stimmt es denn, dass die Corona-Folgen vor allem für afghanische Kinder besonders dramatisch sind?
Selbstverständlich. Die Kinder sind natürlich diejenigen, die am Ende der Kette stehen, die am schlechtesten versorgt sind, gerade in den armen Familien, wenn die Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr gewährleistet ist, dann sind die Kinder ganz besonders stark betroffen. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Eltern der Kinder nicht arbeiten können, um Geld zu verdienen. Es ist auch so, dass durch Corona die Preise für Grundnahrungsmittel so stark angestiegen sind, dass also in ganz vielen Familien das Geld für die Versorgung vor allem der Kinder nicht mehr da ist. Und die Hilfsorganisationen, auch die Vereinten Nationen, befürchten, dass bis Ende des Jahres mehr als 8 Millionen Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen sein könnten. Das zeigt ein ganz düsteres Bild für die nächsten Monate in diesem ohnehin geplagten Land.
Krieg gegen das Virus auf der einen, Frieden mit den Taliban vielleicht auf der anderen Seite. Wir stehen kurz vor vielleicht historisch zu nennenden Verhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Nun, es sind gerade in letzter Zeit einige Hürden beiseite geräumt worden, damit der innerafghanische Dialog beginnen kann. Es wurden mehrere tausend Gefangene ausgetauscht auf beiden Seiten, aber beide Seiten sind noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis dieses Gefangenenaustauschs. Und dann sieht man eben immer wieder, wenn Gespräche anberaumt werden, wenn es Vorgespräche gibt, dass die Vorstellungen auf beiden Seiten weit auseinandergehen. Ein zentraler Punkt ist ein Waffenstillstand, also ein Ende der Gewalt. Die Taliban sehen einen Waffenstillstand am Ende der Verhandlungen, die es geben soll. Und die Regierung erwartet eben, dass die Waffen schweigen, bevor die Gespräche aufgenommen werden. Da sieht man schon, wie weit beide Seiten auseinander sind. Und bei vielen anderen wichtigen Fragen, die ja besprochen werden sollen bei diesem innerafghanischen Dialog, eben die Zukunft des Landes, wie das Land aussehen soll irgendwann mal, wie es regiert werden soll, unter welchem System, das sind Fragen, die noch in weiter Ferne stehen.
Herr Mutschborowska, vielen Dank für die Informationen aus Afghanistan. Und fürs Zuhören bei der Weltzeit bedankt sich Isabella Kohler.